Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Nicht das Wetter, das politische Klima steht im Mittelpunkt von Kurzschlusspolitik, wie permanente Empörung unsere Demokratie zerstört. Geschrieben hat es der Journalist und Medienforscher Henrik Müller, auch als Spiegelkolumnist mit großer Reichweite bekannt. Und den begrüße ich jetzt in einem Studio in Dortmund. Guten Morgen.
Guten Morgen.
In einem Stichwort zusammengefasst geht es um den Zerfall der Öffentlichkeit. Wie, Herr Müller, sieht so etwas aus, wenn Öffentlichkeit zerfällt? In was zerfällt sie?
Na, sie zerfällt in einzelne Teile der Gesellschaft, die sich vor allem über ihre Identität Gedanken machen und über immer neue Gründe zusammenfinden, sich aufzuregen. Und das ist eigentlich das Thema dieses Buches, diese permanente Erregung, mit der wir es zu tun haben. Ich nenne das Turbodemokratismus, also wo nicht nur Medien, das heißt soziale Medien und klassische Medien zusammenwirken, sondern eben auch neuartige Bewegungen, wie zum Beispiel Fridays for Future oder die Gelbwesten in Frankreich, unsere politischen Systeme ja nicht nur durchlässig machen, sondern in Teilen eben auch destabilisieren und eine Aufregungswelle nach der anderen produzieren, die letztlich uns nicht in die Lage versetzt, angemessen mit komplexen politischen Problemen umzugehen.
Sie haben das Wort gerade eben schon gebraucht, Turbodemokratismus, das klingt so nach dem altbekannten Turbokapitalismus, nur so eine Analogie von Ihnen?
Ja, das ist eine Analogie. Ich habe mich in diesem Buch auf die Suche gemacht, nach den Gründen für viele Phänomene, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, der Aufstieg des Populismus, auch neue soziale Bewegungen, das Ende eigentlich der klassischen Parteiendemokratien. Und ein Grund, der ja oft genannt wird, ist der Turbokapitalismus, also ein rein auf Shareholderinteressen ausgerichtetes Wirtschaftssystem. Da mag auch was dran sein. Ich glaube nur, dass diese, und das weise ich in dem Buch nach, dass das, was wir inzwischen an Strukturveränderungen der Politik und der politischen Öffentlichkeit erleben, eine Eigendynamik hat, die vor allem über Medien und den Wandel der Medien zustande gekommen ist. Und deswegen spreche ich analog zum Turbokapitalismus vom Turbodemokratismus.
Da gibt es etwas, was einen unschönen Namen trägt, nämlich Bullshit, der überall kursiert, auch in den offiziellen Medien manchmal. Und Sie schreiben dann, Bullshit ist leider oft die bessere Geschichte. Deshalb hat er einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Wahrheit.
Ja, so ist es. Die Wirklichkeit, wenn man sie denn wirklich beschreiben will, ist eben oft kompliziert. Bullshit, also die einfache Geschichte, die möglicherweise die Wirklichkeit gar nicht wirklich abbildet oder sich gar nicht darum kümmert, was eigentlich wahr ist, ist im Zweifel die bessere Geschichte. Und das ist, macht zum großen Teil den Aufstieg der Populisten aus. Wenn Sie sich exemplarisch dafür Donald Trump angucken, der in seinem ersten Wahlkampf gesagt hat, die ganzen sozialen Probleme, mit denen wir es in den USA zu tun haben, die sind am Ende die Schuld von Mexikanern und Chinesen, die uns ausbeuten und hier als Gangster herkommen, dann ist das eine sehr einfache Geschichte, die aber eine gute Geschichte ist, weil sie sehr leicht zu verstehen ist und sie haben dann sehr leicht eine Lösung dafür, nämlich Grenzen zu, Mauer bauen, Zölle rauf. Das ist natürlich eine Scheinlösung, weil sie am Ende nichts daran verändert, an den sozialen Problemen, die da sind. Aber aus Sicht der politischen Kommunikation unter diesen Bedingungen ist das eine sehr gute Geschichte.
Der Vorwurf an die Politik würde jetzt lauten, wenn ihr Turbodemokratismus macht, also dieses Spiel mitspielt und darauf einsteigt und twittert und zur Kenntnis nehmt, welche Sau da durchs Dorf getrieben wird, dann entwertet ihr eigentlich unsere Institutionen und macht unsere Demokratie kaputt.
Ich würde den Vorwurf nicht nur an die Politik richten. Wir spielen natürlich alle dieses Spiel mit. Das gilt im Übrigen auch für den Journalismus. Wir sind alle darauf angewiesen, auch für die Wissenschaft im Übrigen. Wir sind alle darauf angewiesen, eine Öffentlichkeit zu erreichen. Sonst spielen wir im öffentlichen Diskurs keine Rolle. Sonst können wir auch keine vernünftigen Argumente vorbringen. Das heißt, es geht nicht darum, diese neuen Instrumente total abzulehnen, sich aus sozialen Medien zurückzuziehen und so weiter, sondern es geht darum, sie vor allem reflektiert zu nutzen und nicht einfach diese sehr affektzentrierten, sehr auf Gefühle und vor allem negative Gefühle zentrierten Mechanismen einfach mitzuspielen.
Das heißt, die ganz einfache Lösung, das wäre dann wieder Komplexitätsreduktion, zu sagen, wir verbieten das und das oder wir ziehen uns zurück und wir machen unseren Diskurs irgendwo da oben auf Höhe der FAZ. Wäre das richtig?
Ich glaube, das wäre nicht richtig, weil wir dann einen sehr großen Teil der Bevölkerung zurücklassen würden. Und zurück in die 80er Jahre oder die frühen 80er Jahre werden wir nicht kommen, wo es eben nur öffentlich-rechtliche Medien gab und ein paar Qualitätszeitungen und Wochenblätter. Das heißt, wir müssen mit diesem System umgehen. Und das heißt zunächst mal, und das ist erstmal meine Hoffnung, die ich mit diesem Buch habe, dass wir uns dieser Mechanismen bewusst werden und entsprechend reflektiert damit umgehen. Zum anderen geht es aber auch um Regulierungsfragen. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die großen Suchmaschinen, die großen sozialen Medienplattformen, dass die reguliert werden, und zwar insbesondere in einem Sinne, wo man eben dann tatsächlich auch mit politischen Nachrichten konfrontiert wird. Ja? Und sie können dann, haben dann immer die Freiheit, als Nutzer wegzuklicken, aber immerhin werden sie damit konfrontiert. Das könnte man regulatorisch einführen. Das wäre zumindest mal ein Anfang, sich vielleicht zu einem verbesserten Diskurs durchzuringen.
Am Anfang des Gesprächs haben Sie gesagt, die Öffentlichkeit zerfällt so in Identitätsdiskurse, die ja fast jede Gruppe jetzt inzwischen für sich betreibt. Das, sagen Sie, zerstört die Fähigkeit der Demokratie zum Kompromiss. Warum?
Wenn jede Gruppe nur für sich diskutiert und sich nicht mehr als Teil einer gemeinsamen Gesellschaft oder man könnte auch sagen Nation fühlt, dann geht im Prinzip das verloren, was sozusagen das Allgemeine ist, was ja eigentlich Politik ausmacht, nämlich die Fragen, die wir nur gemeinsam lösen können als Nation, und das gilt auch international. Wir erleben sozusagen so eine Gegenbewegung. Einerseits werden die Probleme, mit denen wir es zu tun haben, Klimawandel par excellence, immer größer, und gleichzeitig ziehen sich Menschen in immer kleinere Subgruppen zurück, wo sie eben eigene Teilidentitäten, gemeinsame Teilidentitäten pflegen und wo sozusagen diese Narrative, die da gepflegt werden, dann mit der größeren Realität irgendwie gar nichts mehr zu tun haben. Das ist sehr schwierig für Demokratien. Das Klassische, was eigentlich Journalismus auch ausmacht und die klassische politische Öffentlichkeit, besteht ja darin, sozusagen das Allgemeine zu formulieren, also das, was uns gemeinsam interessieren sollte und wofür wir gemeinsame Lösungen finden müssen, und das heißt Kompromisse finden müssen. Wenn sich jede Gruppe nur sozusagen in so eine Stammeslogik zurückzieht, dann sind wir nicht mehr in der Lage, solche Kompromisse zu finden, und dann zerfällt eben nicht nur die Öffentlichkeit, sondern dann in der Folge auch die Demokratie, und das wäre tragisch.
Es ist schon nicht ganz so rosarot und optimistisch, was Sie da über Dutzende von Seiten beschreiben. Aber zum Schluss des Buches werden Sie dann ganz konstruktiv und schlagen 6 Referenzpunkte für öffentliche Debatten vor. Das Unify-Prinzip, das steht für U wie Unschärfe akzeptieren, N wie Niedermachen verboten, I wie international denken, F wie Fakten zuerst, E wie Eingrenzung beachten und Y wie Yeah. Bitte, was ist dieses Yeah, außer dass Sie das Y brauchen, damit das Akronym besser klingt?
Schön, dass Sie das Buch ganz bis zum Ende gelesen zu haben scheinen.
Also, das ist eine sehr vorsichtige Aussage.
Also es braucht positive Energie, um Konstruktives zu erreichen. Was wir ja erleben, ist, dass sowohl Populismus als auch, was ich dann Populismus von unten nenne, so die eine oder andere soziale Bewegung, sich vor allem darum kümmern und eigentlich, dass ihr einziges Potenzial ist, Dinge zu verhindern. Und wenn man aber gestalten will, wenn Politik sich auch voranbewegen soll, dann braucht man eben diese positive Energie und irgendwie auch sowas wie eine positive Vision. Auch das gehört eben in den öffentlichen Diskurs.
Vielen Dank, Henrik Müller. Wir sprachen über Ihr Buch Kurzschlusspolitik, wie permanente Empörung unsere Demokratie zerstört. Es erscheint am Montag bei Piper. 250 Seiten kosten 22 €.